ich jetzt gleich mit euch aufschlagen werde. Kapitel 10. Und ihr kennt das Kapitel 10, dieses Büchlein, das im Mund ist, wie süß wie Honig, aber eben im Magen bitter und schmerzhaft. Dieses Symbol für die Adventbewegung, die so freudig 1844 auf die Wiederkunft gewartet hat und dann so enttäuscht war an diesem Herbstabend, diesem Tag, wo der Herr eben nicht wiedergekommen war. Und wie aus dieser großen Erweckungsbewegung, die ganz Nordamerika erfasst hatte, vielleicht nur 300 treue, aufrichtige Seelen übrig geblieben sind, die weitergeforscht haben, die das Wort Gottes genommen haben und gesagt haben, wir müssen im Wort Gottes suchen und verstehen und forschen, was ist vielleicht falsch gewesen in unserer Erklärung. Und ich möchte hier auf den Vers 7 eingehen. Offenbarung 10, Vers 7. Das ist eben die Zeit des siebten Engels. Und da heißt es, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Ja, was ist denn dieses Geheimnis Gottes? Und wenn ich dann meine Bibel aufschlage und weitersuche, dann lasst den Finger bitte bei der Offenbarung im Kapitel 10, aber schlagt mit mir gleich mal den Kolosserbrief auf. Und da heißt es in Kolosser 1, die Verse 26 und 27, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Geschwister, als ich das aufgesogen hatte wie ein Schwamm, Christus in euch, da wurde mein Herz wirklich weich und weit offen. Und ich habe verstanden, welche Wichtigkeit das ist, dass wir in unserem Glauben nicht nur einerseits die Prophetie haben. Und so sehr ich Olaf und dieses Seminar schätze, diese Endzeitseminare, die ich liebe von ganzem Herzen, es ist wichtig, dass wir das wissen. Aber das Wissen, Geschwister, allein reicht nicht. Sondern wir brauchen den Heiland, der uns erlöst hat in unserem Herzen. Er muss in uns wohnen, er muss uns ergriffen haben, mit Haut und Haaren komplett, als ganzer Mensch. Und so gibt es zwei Abgründe auf unserem Weg zum Heiland. Es gibt gute Adventisten, die es aufrichtig von ganzem Herzen meinen, die hätten mich nie zum Heiland zurückbewegt. Die hätten mich mit der Prophetie und der Wahrheit wie mit einem Schlagstock irgendwo hinprügeln können. Ich wäre sehenden Auges willentlich in mein Verderben gelaufen. Und dann gibt es die, die ich in meiner charismatischen Erfahrung auch erlebt habe, die immer gesagt haben, du musst einfach nur den Herrn Jesus lieben. Dann wird alles gut. Fühle den Herrn Jesus. Geschwister, der Satan hat für jeden irgendeine Verführung bereit. Die einen lassen sich besser ansprechen durch tote Gesetzlichkeit, die nicht das ewige Evangelium ist, was wir eben in Offenbarung 14, Vers 6 gelesen haben. Und die anderen, meistens sind das mehr auf der anderen Seite, die lassen sich ansprechen durch eine gefühlsbetonte Religiosität, die aber nicht auf dem Fundament der Bibel beruht und die auch mit unreinen Geistern beschmutzt ist. Geschwister, was der wirkliche Adventglaube ist, ist, wenn wir das prophetische Wort studieren, ernstlich, so wie die, Milleriten, die 1844 übrig geblieben sind, die Tag und Nacht das Wort studiert haben, gebetet, gefastet, die zusammengekommen sind. Da gab es nichts Wichtigeres als das Wort und die Wahrheit. Wenn wir so das Wort Gottes aufsaugen, weil wir hungrig sind nach Erkenntnis und den Herrn Jesus in unser Herz aufnehmen, dass in unserem Herzen kein Platz ist für irgendetwas, was sündig, weltlos oder selbstbezogen ist. Dann ist unsere Botschaft kraftvoll. Christus in uns, das ist diese Hoffnung der Herrlichkeit. Und so darf die Prophetie nicht von Christus separiert werden. Wenn wir das prophetische Wort, wie uns Petrus aufruft, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, ihr kennt das, das ist ein Licht, was scheint an einem dunklen Ort. Aber wir müssen Christus in der Prophetie entdecken. Ohne Christus ist unser Glaube tot. Mir ist ein Zitat aus den Testimonies, also aus den Zeugnissen, Band 9 im Englischen, die Seite 19, sehr wichtig geworden, wo im Geist der Weissagung wir als Adventisten, als Adventvolk, als die Lichtträger für die Welt bezeichnet werden. Und da wird gesagt, es gibt nichts Wichtigeres als die dreifache Engelsbotschaft. Nimmt irgendetwas anderes in meinem und in deinem Leben, in unserem Alltag, unsere Aufmerksamkeit in Beschlag? Irgendetwas, was nicht an dieser Botschaft hängt? Aus dem Buch The Faith I Live By, auch von Ellen White, sagt sie, wir sind quasi, es ist uns geboten, wir sollen die Offenbarung und die Prophetie verstehen. Und wenn wir sie begreifen und den Heiland in unser Herz aufnehmen, dann wird die Erweckung kommen, auf die wir warten. Geschwister, ich wollte unter anderem auch nicht zu den Adventisten zurück, weil ich dachte, das ist so trocken. Ist da denn wirklich Leben? Und dieses andere Angebot, wo viel mehr Emotionalität war, das war so nach meiner Persönlichkeit, nach meiner Mütze gestrickt. Durch die Gnade Gottes durfte ich erkennen, und ich gebe das auch als Zeugnis, dass es da zwar viele aufrichtige Menschen gibt, aber dass der Geist ein Unreiner ist. Das muss ich so deutlich sagen. Das sage ich in aller Klarheit von hier vorne, weil es für mich nicht einen Zweifel daran gibt, dass da nicht der Geist Gottes wirkt, ohne dass ich die Menschen irgendwie verurteilen will. Ich bin beruflich sehr viel in Amerika, auch in Nord- und Südamerika. Und ich habe dort von einem guten Freund eine Geschichte gehört, vielleicht kennt sie der ein oder andere, aber ich möchte diese Erfahrung erzählen, damit wir verstehen, in welcher Zeit wir leben. Und das ist uns gestern durch den Meteoriteneinschlag in Russland sicherlich wieder bewusst geworden. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Es ist eine Geschichte von einem einfachen Landwirt, ein Gemeindeglied in Montana. Ein einfacher Bauer, ein Landwirt, der ganz treu seiner Tätigkeit nachgegangen ist, seinen Acker, seinen Hof bestellt hat. Und er hatte mehrere Freunde dort im Ort und einer dieser Freunde war muslimischen Glaubens. Und irgendwann kamen sie immer mehr ins Gespräch, erstmal über die Landwirtschaft und über die Politik, obwohl man in den USA immer aufpassen muss, dass man über Politik nicht redet. Irgendwann kamen sie auf Gott zu sprechen. Und es gab dann einen Tag, wo dieser muslimische Freund auf unseren Landwirt zuging und sagte, du, wir haben bei uns das besprochen, wir möchten dich mal einladen zu uns in die Moschee. Naja, sagte er, unser Bruder, soll ich dort am Freitag in die Moschee gehen? Hättet ihr das getan? Berührungsängste? Riecht das nach Ökumene? Nicht wirklich. Unser Bruder hat das Richtige getan, was er tun sollte. Er ist auf die Knie gegangen und hat gefragt, Herr, soll ich das tun? Der Herr sagt, geh. Herr, ich verstehe dich nicht, warum ich am Freitagabend in die Moschee gehen soll, aber ich gehe. Am Tag vorher ruft der muslimische Freund ihn an, wir möchten dich einladen, dass du bei uns predigst. Es klärt sich langsam auf, warum der Heilige Geist ihm gesagt hat, geh. Und als er dann dort ankam in der Moschee, empfingen ihn die Oberen dort, die Imame in der Moschee und sagten ihm, lieber Herr, so und so, ich kenne den Namen nicht oder ich habe ihn vergessen, wir möchten dich bitten, dass du über die dreifache Engelsbotschaft predigst. Geschwister, ihr könnt euch nicht vorstellen, unser lieber Bruder, der musste sich erstmal hinsetzen, so hat es ihn umgehauen. Wahrscheinlich mehr, als ich die Stimme von oben in meinem Apartment gehört habe. In einer Moschee, die Moscheevorsteher, die einem Bruder von uns sagen, er möge in einer Moschee in den USA, in Montana, an einem Freitagabend die dreifache Engelsbotschaft predigen. Gut, unser Bruder hatte noch Zeit, sich vorzubereiten. Er war noch nicht dran. Und er saß dann vorne irgendwo und er sagte, ja, was kann ich denn Moslems über die dreifache Engelsbotschaft predigen? Also, da müssen wir die wahre Botschaft erstmal sehr, sehr behutsam und ganz vorsichtig verpacken. Ich will ja hier keinen Konflikt produzieren. Wer weiß, vielleicht sind einige der Moslems auch aggressiv, was alles in dem Bruder, in seinen Gedanken vor sich gegangen ist. Er hat gebetet, aber ihm war vollkommen klar, ich kann hier unmöglich so predigen wie in meiner Gemeinde. Und während er noch so in seinen Gedanken versunken war und sich schon zurechtgelegt hat, wie er das denn mit Babylon und dem Mahlzeichen und so hinkriegen würde, der erste Engel ist ja noch einfach, ne? Das kann man einem Moslem ja noch beibringen. So, da hat er sich dran festgehalten, also erster Engel, gut. Der zweite Engel mit Babylon, naja gut, das geht vielleicht noch, aber mit dem Mahlzeichen, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Und während er dann vorne in der ersten Reihe saß, kam sein Freund, der ihn da überhaupt reingeholt hat, und kam zu ihm und sagte ihm, du, ich muss dir eins sagen, bevor du anfängst, vermeide auf jeden Fall in irgendeiner Weise diese Botschaft zu verwässern. Geschwister, ich lobe den Herrn für solche Erfahrungen, auch wenn es nicht meine sind, aber die mir direkt zugetragen wurden. Und wisst ihr, was dann noch passiert ist? Das wurde von einem regionalen Webstreaming für Moslems übertragen in mehr als 1000 Haushalte. Lasst uns den Herrn loben dafür. Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo es kein Zufall ist, dass ich vielleicht um die 11. Stunde zurückgeholt wurde. Und ich möchte euch zurufen, seid freudig mit der Botschaft der drei Engel. Mit unserer kernadventistischen Identität. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Da draußen ist eine Welt, die braucht Rettung. Und wenn wir nicht sprechen, dann sprechen vielleicht die Steine. Aber wir sind verantwortlich. Wir haben die beste Botschaft für die Welt. Es gibt keine bessere Botschaft. Und da draußen ist ein dürres Land, das nur auf ein Tropfen von dieser Botschaft wartet. Ich habe verstanden, dass es hier auch viele russischsprachige Geschwister in der Gemeinde gibt. Und so habe ich noch eine Erfahrung von einem lieben Bruder aus der Ukraine mitgebracht. Es war in einer Kleinstadt, noch nicht so lange her, im Südwesten der Ukraine, nahe an der rumänischen Grenze. Und dort gab es eine Evangelisation. Mein Freund Kevin, ein Amerikaner, war der Evangelist. Er wurde dort übersetzt ins Ukrainische oder ins Russische, vielleicht beides. Und es wurde mächtig Werbung gemacht und irgendwann begannen die Abende mit den Präsentationen. Und vorne in der ersten Reihe saßen immer zwei betrunkene Männer. Da wollte sich auch keiner daneben setzen. Die haben gestunken. Nicht nur nach Wodka, auch nach anderen Körperflüssigkeiten. Und nach den Vorträgen kamen sie immer auf meinen Freund Kevin zu und sagten, Kevin, wir wollen mit dir sprechen. Der eine konnte recht gut Englisch, weil sie das so bemerkenswert findet. Ein Amerikaner tief in der Prärie sozusagen, in der ländlichen Gegend der Ukraine. Wann verirrt sich schon mal da ein Amerikaner, der dort öffentlich Vorträge hält? Das war ja irgendwie etwas Exotisches. Und unser Kevin wollte immer irgendwie ausweichen, weil es ihm unangenehm war. Und eines Abends versteckte er sich sogar auf der Toilette, damit er ihnen nicht begegnen muss. Aber sie waren so penetrant und haben ihn immer wieder bedrängt, er möge doch mal zu ihnen nach Hause kommen. Und dann hatte Kevin gesagt, gut, ich mache mit euch einen Deal, also eine Abmachung. Wenn ihr am nächsten Abend hier nüchtern erscheint, dann komme ich mit euch nach Hause. Und Kevin war ganz entspannt, dachte, das schaffen die sowieso nicht. Also muss ich zu ihnen nicht nach Hause, das Problem ist gelöst. Am nächsten Abend erschienen Jura und Vanya, so heißen die beiden Männer, zwar nicht ganz nüchtern, aber sie rochen nicht mehr nach Alkohol und man konnte sich klar mit ihnen unterhalten. Und das war für Kevin so bemerkenswert, dass er sagte, Herr, wenn Sie schon so weit gekommen sind, dann muss ich mitgehen. Also ging Kevin mit einem Übersetzer zu Jura und Vanya in die Wohnung und da sie quasi obdachlos waren, lebten sie mit anderen zusammen. Es war so ein mehrstöckiger Block und die Tür konnte man nicht mal mehr verriegeln, da war nur ein Loch in der Tür, man konnte es aufmachen. Und Kevin sah dann auf der linken Seite eine Küche und er sagte mir, Markus, ich habe noch nie so eine dreckige, verfilzte Küche in meinem ganzen Leben gesehen. Alles voll mit Schimmel, Bakterien, Alkoholflaschen, Kakerlaken. Dann kamen sie ins Wohnzimmer und diese Wohnung gehörte einem alten Ehepaar, die auch beide alkoholkrank waren. Und dort in diesem Wohnzimmer hatten sich ungefähr 10 Leute versammelt. Auch einige junge Frauen, alle komplett betrunken. Einige vielleicht drogenabhängig. Man sah an den Narben, dass sie sich von kleiner Kriminalität irgendwie über Wasser hielten, dass sie Scheiben einschlugen und der alte Familienvater, der hat total vernarbt, ungewaschen, stinkend. Und er ging dann so auf unseren Kevin zu und drückte ihn und freute sich. Und Kevin dachte, jetzt umarmt er mich auch noch. Und dann sagte dieser ältere Mann, obwohl er auch betrunken war, wir haben schon so viele Pastoren eingeladen in unsere Wohnung. Auch schon mehrere adventistische Prediger. Und niemand ist gekommen. Du bist der Erste, der gekommen ist. Als Kevin rausging aus diesem Apartment, war er beschämt. Und ich bin nicht besser und wahrscheinlich hättet ihr auch den Grund gehabt, um Vergebung zu bitten und sagen, Herr, wer bin ich, dass ich nur das Äußere sehe? Zwei Monate später gab es die nächste Kampagne. Jura und Vanya haben wieder das Trinken angefangen. Kevin war zwischendurch in den USA und kam zurück dort in den Ort. Und er hatte gehofft, dass er die beiden Brüder nicht wieder sieht. Ja, er ist ehrlich zu mir. Er hat gesagt, ich habe nicht wirklich was gelernt aus diesem Hausbesuch. So sind wir. Wir sind nicht besser, aber der Herr ist größer als unsere Schwäche. Und er hatte schon gehofft, hoffentlich kommen die beiden nicht. Und irgendwann schrie jemand unten aus dem Saal, es hatte noch gar nicht richtig angefangen, Hi Kevin, es war Jura, danke, dass du mich eingeladen hast, danke für deinen Brief. Und Kevin dachte, ich habe ihm doch keinen Brief geschrieben. Und das war so, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde, alle angeschrieben hatte, die in der ersten Serie dabei waren und unter anderem eben auch Jura und Vanya. Und das war dann unterschrieben persönlich auch mit Kevins Unterschrift, elektronisch als Massenbrief. Ja, und so hatte unser lieber Kevin, mein guter Freund, den Jura wieder am Bein. Und er bedrängte ihn wieder, er möge doch zu ihm kommen. Und diesmal war er aber nicht mehr so betrunken. Es hatte sich schon etwas bewegt in seinem Leben. Und er sagte, ich wohne da nicht mehr mit meinem Bruder, wir wohnen jetzt bei meiner Tante. Eine Tante, die zu irgendeiner Freikirche gehörte. Und Kevin sagte wieder, gut, wenn ihr am nächsten Tag komplett nüchtern seid, dann komme ich mit. Dieses Mal waren sie komplett nüchtern. Und sie gehen in das Haus der Tante und Jura hat auch seine Bibel dabei. Vanya auch. Und Kevin sieht, das ist alles schön markiert in Farben und er denkt, was, der studiert wirklich in der Bibel? Und das Gespräch geht hin und her und Kevin betet und Herr sagt, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Was soll ich Ihnen sagen? Gib mir die Weisheit durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er ihm zwei Dinge. Jura, ich muss dir etwas sagen. Der Trinker, so heißt es in der Schrift, kommt nicht ins Himmelreich. Für meinen Geschmack wäre das zu hart gewesen. Aber Kevin hat es wirklich unter Gebet sich erfleht, was soll er jetzt sagen? Mich hätte das vielleicht abgeschreckt. Aber Jura und Vanya entglitten die Gesichtszüge und sie hatten plötzlich, ja, wie ein versteinertes Gesicht. Und man merkte, es arbeitete in ihnen. Sie brauchten sicherlich diese ganz klare Ansprache, wo das Wort Gottes wie ein Schwert in ihr Herz eindrang. Aber die nächste Botschaft, die Kevin ihnen dann gesagt hat, ihm fiel dann Joel Kapitel 2, Vers 25 ein. Da heißt es, Kevin hat das dann paraphrasiert, also frei wiedergegeben, dass der Herr denjenigen die verlorenen Jahre wiedergeben wird, wiederherstellen wird, die Sünde sozusagen oder die Heuschrecken gefressen haben. Geschwister, dieser Text war auch für mich ein Trost, weil ich 17 Jahre meines Lebens in tiefer Sünde verbracht habe, meine Gaben und Fähigkeiten komplett dem Satan geopfert habe, sozusagen. Und als ich zum Heiland kam, musste ich wirklich tagelang und wochenlang weinen. Und dieser Text aus Joel 2, Vers 25 hat mich auch mit dem Frieden des Herrn getröstet, dass der Herr mir die Jahre wiedergeben möchte, die ich aufgrund meiner eigenen falschen, sündigen Entscheidung, meiner Eigenwilligkeit, meines Stolzes vergeudet und verschleudert hatte. Und als Jura und Vanya diese Geschichte aus Joel dann aufnahmen, diese Botschaft, da veränderte sich wirklich etwas in ihrem Leben. Dass der Herr so barmherzig ist und ihn nicht die Konsequenz nur tragen lässt, sondern dass er so gütig ist und ihnen die Jahre erstattet, die sie als Alkoholiker verbracht hatten. Um die Geschichte abzukürzen, beide sind heute Evangelisten in der Ukraine. Vanya ist ein begnadeter Konzertpianist. Der Herr hat die besten Fähigkeiten, die in diesen beiden Männern steckten, hat er zum Vorschein gebracht. Wir dürfen die Verheißung aus dem Wort Gottes oder aus dem Geist der Weissagung wörtlich nehmen, unter Gebet. Er hat diese Männer komplett verändert. Und als Kevin wieder zurückkam aus den USA und die beiden besucht haben, ist schon so viel Frucht gewachsen. Aus einem ersten Besuch in einer Alkoholiker-WG, wo Kevin mit sich kämpfte, ob er hingehen soll. Geschwister, wir haben eine klare Botschaft. Wir haben die beste Botschaft. Und es gibt eine Welt da draußen, die leidet. Menschen, die in Sünde gefangen sind. Und ich sage das aus eigener Erfahrung, Geschwister, weil ich selber 17 Jahre in den Fängen und in den Schlingen des Satans so gefangen war, dass ich keinen Weg alleine aus diesem Labyrinth irgendwie rausgefunden hätte. Wir brauchen eine tiefere Beziehung zu unserem Heiland. Geschwister, diese Predigt ist kein Hauruck-Appell, tut doch mal wieder mehr Mission. Geschwister, der Geist der Weissagung sagt ganz klar, dass alles, was nicht aus Liebe geboren ist, wir können es sein lassen. Und wenn du oder wenn du heute spürst, Herr, ich habe diese Liebe für die Menschen nicht, dann sei bitte heute an diesem Sabbat so ehrlich, geh auf die Knie, bekenne es deinem Heiland und sag, Herr, ich kann nicht anders. Ich habe diesen großen Mangel an Liebe für die Menschheit, die da draußen leidet. Ich habe vielleicht nicht den Mut. Aber du hast verheißen, Herr, wo ich keinen Weg sehe, hast du noch 1000 Wege. Und du hast verheißen, Herr, dass du allen unseren Mangel abstellen willst. Und du hast auch verheißen, dass du uns komplett durch den Heiligen Geist umgestalten wirst. Nicht nur unser Herz komplett neu machen willst, mit deiner Liebe füllen, sondern sogar unseren Körper wiederherstellen. Geschwister, wir haben die wunderbarsten Verheißungen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und der Herr ist treu. Wenn du heute auf die Knie gehst und sagst, Herr, schenk mir diese Liebe, die du hattest, dass du mich gerettet hast, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Herr, schenk mir genau diese Liebe, dass ich nur aus dieser Liebe handle und aus gar keiner anderen Motivation. Dann wird der Herr so treu sein und es dir schenken. Das habe ich erlebt und wir dürfen jeden Tag neu auf die Knie gehen und uns mit diesem Geist Gottes und dieser Liebe taufen lassen. Jeden Morgen uns kreuzigen, unser Ich übergeben und sagen, Herr, übernimm du das Steuer, schenk mir deinen Heiligen Geist, schenk mir die Fülle deines Geistes, schenk mir diese Liebe zu Mitmenschen, so sehr wie du mich liebst. Ich erzähle euch noch eine Geschichte aus den USA. Und zwar, weil ich eher ein Zivilist bin. Also ich war nie im Kriegsdienst. Aber sie ist von einem anderen Bruder. Und ihr wisst, dass in Amerika auch viele amerikanische Brüder durchaus auch in der Armee dienen. Und das ist eine wahre Geschichte auch von einem Gemeindeglied aus den USA. Es waren zwei Kampfpiloten, die im Manöver flogen. Und ein Flugzeug stürzte über den großen Seen ab in Nordamerika. Sie sind Formation geflogen und das andere Flugzeug hat sofort den Funkspruch rausgegeben, dass hier eben ein Notfall eingetreten ist. Und der Pilot konnte zwar im Schleudersitz raus und ein kleiner Notfallschirm öffnete sich auch, aber das sogenannte Life Raft, wo er sich wirklich auch auf hohem Gewässer oder tiefem Gewässer längere Zeit aufhalten konnte, das öffnete sich nicht. Und es war ein trainierter Soldat und er konnte sich auch einige Zeit lang über Wasser halten. Und unser Bruder, der im anderen Flugzeug saß, funkte immer wieder und fragte, ist euer Rettungsteam schon draußen? Ist euer Rettungsteam schon draußen? Es war irgendwie keine Bewegung, es kam keine Antwort. Und er funkte immer noch wieder zu der Zentrale und gab die Positionsdaten an und versuchte auch am Anfang noch Funkkontakt zu dem anderen Piloten aufzubauen, der auf dem Meer trieb. Und irgendwann hörten die Funksprüche auf, die Funkverbindung riss ab. Und als er auf der Airbase gelandet war und sofort zum Tower in das Kontrollzentrum ging und fragte, was ist los mit meinem Kameraden, mit meinem Freund? Da musste er lernen, dass überhaupt kein Rettungsteam, obwohl einsatzbereit, jemals ausgeschwärmt ist. Und wie das dann so ist, im Militär gibt es dann eine Untersuchungskommission, die den Vorfall untersucht hatte. Es war im Dezember. Es war schon sehr kalt. Und es war Vorweihnachtszeit. Und das kleine Team da in der Funkeinsatzzentrale, was den Befehl hätte weitergeben sollen an dieses Rescue-Team, an dieses Rettungsteam, das hatte gedacht, auch heute ist so ein stiller Tag. Wir können doch mal gerade 3 Stunden Weihnachtseinkäufe machen. Sie haben sich nichts Böses dabei gedacht. Sie wollten auch niemanden umbringen. Es war nicht viel los. Geschwister, diese Geschichte ist tragisch. Und ich sage sie euch nur, weil es für mich wie eine Metapher ist für unsere geliebte Adventbewegung. Wir haben alle Rettungsmittel, aber irgendwo ist die Kommunikation zusammengebrochen. Und deswegen bitte ich euch, geht heute in einer stillen Minute auf die Knie, lasst euch mit dem Heiligen Geist und der Liebe unseres Heilandes taufen und der Herr wird euch ausrüsten. Seine Verheißungen in seinem Wort sind wahr. Ihr dürft im Gebet mit dem Herrn ringen und sagen, Herr, ich berufe mich auf den Vers, auf das Wort, auf das Kapitel und ich flehe dich an, dass deine Verheißung heute in meinem Leben wahr wird. Ich möchte mit euch zum Abschluss nochmal Offenbarung 14 lesen. Und diesmal lese ich die gesamten Verse 6 bis 12. Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Blutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten oder bewahren. Geschwister, das bist du und das bin ich. Weiht euch heute dem Herrn, dass so wie es im 5. Buch Mose steht, dass ihr dem ganzen Ratschlag, dem ganzen Gebot, dem ganzen Gesetz Gottes aufrichtig folgen werdet. Der Herr gibt euch die Kraft. Der Herr gibt euch die Kraft zum Überwinden der Sünde. Aus uns heraus sind wir schwach und gefallen. Aber der Glaube Jesu, so wie es hier übersetzt stehen müsste, wenn wir in dem Glauben Jesu, Offenbarung 14, Vers 12, ist uns alle Kraft des Himmels bereitgestellt, dass unser Herz gefüllt wird mit Liebe und wir in Christus täglich überwinden. Gott segne euch. Amen. Unser herrlicher Heiland, unser König, unser Erlöser, unser hoher Priester, Christus, wir danken dir so sehr, dass du vor uns hergegangen bist, diesen Weg der Liebe, dass wir dir so wertvoll sind, dass du alles für uns getan hast und erduldet hast. Herr, wir bitten dich für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, dass du alle Sünde hinfortnimmst, dass du uns kleidest mit deiner Gerechtigkeit, dass unsere Schuld, und wenn sie blutrot ist, dass du sie jetzt schneeweiß reinwäscht. Und dass du uns taufst mit der Fülle deines Heiligen Geistes, dass in unseren Herzen kein Platz ist für irgendetwas anderes. Und dass deine Liebe in unserem Herzen einzieht und du uns befähigst, anderen diese Liebe weiterzugeben, weil, wes das Herz voll ist, das quillt auch der Mund über. Herr, wir danken dir, dass du uns für diese Zeit berufen hast. Und dass wir diese wunderbarste Botschaft der Welt haben. Rüste uns aus, Herr. Rüste uns aus mit deiner Liebe und deinem Geist. In deinem wunderbaren heiligen Namen. Amen.
Schrift einfach so, dass der Geist uns vertritt.